Ein letztes Prinzip, ein achtes Prinzip. Ich nenne das Ausschauhalten nach Gottes Wirken. Ein Ausschauhalten nach Gottes Wirken im anderen Menschen. Eine neue Sicht für andere. Was ich jetzt hier weitergebe in diesen letzten Minuten, habe ich 1985 begonnen zu lernen. Ich habe eine große Arbeit gemacht, um das zu sehen in der Schrift. Und es hat mich so umgepolt, umgestellt, ich bin seither überhaupt nicht die gleiche Person. Ich bin so dankbar für das, was ich gewann an Einsicht oder Klarheit von der Schrift. Und es begann in meiner Bibellese in Römer 15, Vers 14. Römer 15, Vers 14. Ich war in meiner täglichen Bibellese und kam dahin zu Vers 14. Ich selbst aber habe, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst Vollgültigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Nun, diesen Vers habe ich liebgewonnen durch das Buch Befreiende Seelsorge von Jay Adams. Jay Adams hat eine Bewegung ins Leben gerufen, dies existiert heute noch, und die Bewegung hieß, ich glaube hier in Deutschland biblische Seelsorge, in den USA lange Jahre, haben sie das griechische Wort von diesem Text genommen und fähig einander zu ermahnen. Das Wort ermahnen ist Neuthetos. Und Nuthetic Counseling, neuthetische Seelsorge, wurde abgeleitet von diesem Wort. Jeder Christ ist fähig, wirksam zu sein in der Gemeinde Jesu, in Dienst, in Seelsorgedienst. Und das ermutigt mich. Ich las das Buch 73 oder 74, lange her. Da waren viele hier überhaupt nicht zugegen in der Zeit. Aber da habe ich das lange her gelesen und freute mich über das Buch. Es hat mich tief angesprochen. Und das ist jetzt 12, 13 Jahre später. Und dieses endlose Buch, das so viel zu sagen hat, hat mich angesprochen. Ich blieb stehen bei dieser Aussage und wurde stutzig. Ich selbst aber habe, meine liebe Brüder, die feste Überzeugung von euch. Und wer Griechisch kennt, weiß, wenn Paulus oder wenn die Bibel das übersetzt mit ich selbst, das griechische Verb brauchte nicht ein Ich. Es war mit inbegriffen im Verb. Wenn man ein Ich dazu geschrieben hat, dann ist es meistens in unserer Übersetzung wie hier, ich selbst. Und das ist eine ganz besondere Betonung, die darauf gelegt wird. Ich selbst habe die feste Überzeugung von euch. Es ist mit extra Betonung, das ist meine Zuversicht, meine feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst, noch einmal, stark betont, Vollgültigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, einander zu ermahnen. Voll und fähig. Woher kommt Gütigkeit? Das kommt von Gott. Woher waren sie voll von Gütigkeit? Sie haben das von Gott bekommen. Woher waren sie erfüllt mit Erkenntnis? Von Gott. Woher waren sie dann fähig gemacht worden? Wozu, von woher kam diese Fähigkeit? Von Gott, einander zu ermahnen. Das heißt, mit meinen Worten, ich schaue euch an in Rom, ihr seid voll und fähig von Gott gemacht worden. Ich schaue euch an und sage, Gott ist am Werk in euch. Und ich sitze da in meiner Bibellese an dem Tag und denke, puh, das fühlt sich gut. Wie wäre es, ich wäre in Rom und ich wäre unter den Empfängern von diesem Brief und wüsste, er hatte mich gemeint oder hätte mich gemeint. Wow, zu denken, Paulus denkt, Gott ist am Wirken in mir? Mei, oh mei. Nun, 15 Minuten mindestens, das erste Mal bei diesem Vers, sitze ich da und denke über die Auswirkungen davon und die verschiedenen Sachen. Und ich lernte in meiner Ausbildung, dass es gefährlich ist, wenn du eine neue Interpretation hast von einer Bibelstelle. Es ist sehr gefährlich, denn dieses Buch wurde angeschaut von Millionen und Millionen von Menschen seit Beginn der Gemeinde. Und wir sollen sehr, sehr vorsichtig sein, zu meinen, wir haben eine neue Idee von der Bibel. Und da wurde ich skeptisch über mich selber, denn ich dachte, ich habe noch nie eine Predigt gehört über diesen Text, der sowas sagt. Und ich dachte, Aber, dachte mir, aber wenn Paulus es hier sagt oder schreibt, vielleicht schreibt er das woanders. Und so habe ich in den nächsten 48 Stunden alle Briefe des Paulus durchgekämmt und bin umgehauen. Schlage mit mir jetzt 2. Korintherbrief auf. Jetzt die Gemeinde in Korinth, 1. Korintherbrief. Ich habe einen Kommentar von 1. Korintherbrief gehabt und Titel von diesem Buch war Katalog von Gemeindeproblemen. Der 1. Korintherbrief, das war nicht freundlich und Paulus rügte und sprach scharf und Dinge sind nicht in Ordnung und das habt ihr nicht in Ordnung gebracht, das hättet ihr in Ordnung bringen sollen. Die Rügen kamen, ziemlich hart und scharf im 1. Korintherbrief. Und dann, jetzt kommt der 2. Brief. Man meint eventuell, dazwischen sei ein 3. Brief, wir wissen nichts davon. Hier ist der 2., den wir haben. Kapitel 7, les in Vers 2, 7,2. Gebt uns Raum in euren Herzen. Wir haben niemand Unrecht getan, niemand geschädigt, niemand übervorteilt. Ich erwähne das nicht, um zu verurteilen, denn ich habe vorhin gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid. Das klingt warm. Das heißt, er liebt sie, so dass wir mit euch sterben und mit euch leben. Die Identifikation war tief. Ich bin sehr freimütig euch gegenüber und rühme viel von euch. Hinten herum positiv reden über jemand. Das gibt es? Was? Ich bin mit Trost erfüllt, ich fließe über von Freude bei all unserer Bedrängnis. Vers 13, im gleichen Kapitel. Deswegen sind wir getröstet worden in eurem Trost. Wir haben uns aber noch viel mehr über die Freude des Titus gefreut, denn sein Geist ist von euch allen erquickt worden. Denn wenn ich euch ihm gegenüber gerühmt habe, das heißt, ich habe über euch positiv geredet bei Titus. Ich habe gerühmt, euch gerühmt bei Titus. Wenn ich euch ihm gegenüber gerühmt habe, bin ich damit nicht zu Schanden geworden, sondern wie wir euch gegenüber stets die Wahrheit gesprochen haben, so ist auch unser Rühmen dem Titus gegenüber wahr geworden. Wir haben die Wahrheit über euch gesprochen. Es war nicht Schmeichelei. Und ich sah, sein Herz ist es noch viel mehr zugetan, da er sich an den Gehorsam von euch allen erinnert, wie ihr von ihm mit Furcht ins Zittern aufgenommen habt. Ich freue mich nun, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Das ist Korinth. Boah, Änderung ist geschehen. Und nun, um das Situation mit Titus ein bisschen besser zu erklären. So, hier ist Paulus mit Titus. Und Paulus sagt, Titus, geh rüber zu den Korinthern. Die werden dich wie ein König behandeln. Er geht rüber und tatsächlich, sie behandeln ihn wie ein König. Er kommt zurück und berichtet Paulus, du hast es versprochen, sie behandeln mich wie ein König. So war es auch, sie behandelten mich wie ein König. Paulus setzt sich hin mit Feder und Stift und schreibt, ich habe es ihm gesagt, er hat es getan, er berichtet. Und jetzt berichte ich euch, er hat mir berichtet, dass ihr das getan habt. Was tut er hier? Hin und her. Ermutigung positiv hinten herum. Er schaut, er hält Ausschau nach dem Wirken Gottes. Er sagt, dass er sieht. Er sagt anderen, dass er das sieht. Nicht negativ hinten herum, sondern positiv hinten herum. Ich spreche nur 2 Sprachen fließend, aber ich habe über andere Sprachen schon gefragt. In beiden Sprachen, die ich fließend spreche, gibt es nur ein Wort für negativ hinten herum reden. Aber es gibt kein Wort für positiv hinten herum reden. Ich fürchte, weil es zu wenig gemacht wird. Ich schlage 2. Thessalonich, und während ihr da aufschlagt, möchte ich sagen, ich erinnere euch, uns alle, an Philipper 1, Vers 6. Ich bin gewiss, dass der, der das gute Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Christi. Er schreibt an die Philipper, Gott hat es begonnen, Gott wird es vollenden, ihr seid ein Volk, in dem Gott am Wirken ist. 2. Thessalonich, Kapitel 1, 3. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder. Wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe eines jeden Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber. sodass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes, wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Die Gemeinde hat gelitten. Und die Gemeinde hat so gelitten, so auf das Leiden reagiert, dass man nur Bewunderung an den Tag legen konnte über dieses Leiden mit Würde. Und so Paulus gebraucht sie, er predigt hier und er predigt dort über die Treue von dieser Gemeinde, wie sie leiden in Treue. Ich bin durch die ganzen Bücher von Paulus gegangen und habe viele Stellen gefunden. Ich habe hier nur 3 oder 4 erwähnt. Und ich kam zum Ende im Neuen Testament und dann sitze ich in Stille und Ruhe und überlege mir, wo wird er wohl das gelernt haben? Denn ich stelle mir vor, in der Gegenwart von Saulus von Tarsus gewesen zu sein, vor seiner Bekehrung eine gefährliche Angelegenheit war. Denn wenn du was Falsches machst, da kommt gleich der Schlag. Paulus war so pingelig, genau, und wusste, wie gut er war, dass er alle anderen abgemäht hat, die nicht korrekt waren. Und vor allem diese Christen, die will ich alle umbringen. Die gehören nicht am Leben. Und er begegnet Christus auf dem Weg nach Damaskus. Nach der Bekehrung, wenn ich Galaterbrief richtig verstehe, geht er nach Arabien und kommt zurück nach Damaskus. Und dann ist er auf dem Weg von Damaskus nach Jerusalem. Das ist mein Verständnis von dem Werdegang in seinem Leben. Auf jeden Fall, er ist auf dem Weg von Damaskus nach Jerusalem, Kapitel 9 von der Apostelgeschichte, Vers 26. Vers 25, da nahmen ihn die Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb über die Mauer hinab. Als nun Paulus nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen, aber sie fürchteten ihn alle, weil sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Kann ich das in anderen Worten sagen? Es ist nicht möglich, dass Gott Saulus retten kann. Der ist unrettbar. Gott kann das nicht tun. Die nächsten 2 Wörter des Neuen Testamentes bedeuten, dass wir mindestens 13 Bücher des Neuen Testaments haben. Er hat kein Buch geschrieben. Die nächsten 2 Wörter im nächsten Vers, Barnabas aber. Ich hörte von einem Pastor, der eine Predigt gehalten hat, God and a man named Joe. Gott und ein Mann namens Joe. Joseph Barnabas. Barnabas aber nahm ihn auf, führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er, Saulus, auf dem Weg den Herrn gesehen und dass dieser zu ihm geredet habe und wie er in Damaskus freimütig in dem Namen des Herrn Jesus verkündigt habe. Und er ging in Jerusalem mit ihnen aus und ein und verkündigte freimütig in dem Namen des Herrn. Ich stelle mir das so vor, er zieht ihm am Ärmel hier und hält ihn fest vor den Aposteln und sagte, Geschwister, das ist echt. Das ist echt, was ihr seht. Das ist keine Lüge, das ist nicht betrogen. Das ist echt, was hier passiert ist. Nun, Barnabas war der Sohn des Trostes und hatte schon die Gemeinde, das Vertrauen der Gemeinde gewonnen durch seine Großzügigkeit. Und das Vertrauen, das Barnabas genossen hat, hat er weitergegeben an Saulus. Ich denke persönlich, das war ein Beginnpunkt von dem Lernen von Saulus, zu suchen, wo andere angeschaut hat, wo wirkt Gott in dem Leben von dem anderen. Und wo er es gesehen hat, dann geht er auf die Leute zu und sagt, ich sehe, das ist ein Zeichen von Gottes Werk in dir. Das ist ein Zeichen von Gottes Wirken in dir. Und eventuell, wo er spricht und jemand kennt, der dich kennt, der sagt, oh, Gott ist am Wirken in denen. Ich habe begonnen, das ziemlich gleich darauf zu praktizieren, wo ich das gelernt habe, 1985. Es war eine Person, die versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Am Sonntagnachmittag waren einige spazieren und sie hat versucht, sich vor ein Auto oder einen Zug zu werfen, Straßenbahn, glaube ich. Und sie wurde zurückgebracht ins Gemeindehaus und ich wurde gerufen und ich kam und wir sprachen eine gute Stunde. Ich erzählte über meine Depression, ich erzählte über meine schwere Zeit und sagte ihr von Gottes Gnade und Gottes große Hilfe. Und irgendwas kam im Gespräch auf und ich sagte, ich gehe und hol das. Wir waren in einem Zimmer, andere waren vor der Tür und in dem Augenblick, wo ich rausging, sie ergriff die Flucht. Flüchtete aus und ging über das Foyer aus der Tür und in den Verkehr. Und plötzlich schrien sie, sie ist weg und wir sprangen alle und haben sie geholt und brachten sie zum Krankenhaus und sie kam dann in eine Reha-Klinik, christlich. Das ist jetzt 6 Monate später. Es geht ihr wunderbar. Sie ist zuversichtlich, sie wächst, sie freut sich. Und ich bin zu ihr gegangen. Ich habe gesagt, du, in meinen Gebeten die letzten Tage an dich habe ich gedacht, Gott ist wirklich mächtig am Wirken in deinem Leben. Sie ist Schwäbin. Und sie sagte, Moins, meinst du? Ich sagte, oh ja. Blicke 6 Monate zurück. Und denk, wo du warst. Und wo du heute bist. Schau mal das Strahlen deines Gesichtes an. Schau mal, wie Gott in dir wirkt. Er gibt dir Freude und Zuversicht. Du hast recht, Roger. Gott ist am Wirken in mir. Weißt du, viele Leute glauben nicht daran, dass Gott was tun kann in ihnen. Das eigene Selbstbild von vielen ist geprägt von Lügen, vom Feind. Lügen von der Gesellschaft. Wir sind nur wert, wenn. Und wir sind nur wert, wenn. Und auch unter Christen, wir haben unsere Maßstäbe und man versucht sich zu messen gegenüber anderen statt gegenüber Gott. Man versucht sich zu messen an anderen. Die Unsicherheiten treiben einen und plötzlich sind wir gesteuert von Unsicherheiten und das Aussehen, alles muss pingelig genau, weil die Unsicherheiten steuern unser Leben. Und wer weiß, dass Christus am Wirken ist in ihm oder ihr, weiß das Wesentliche. Christus beginnt, aber er ist nicht nur ein Beginner, er ist ein Vollender. Er vollendet das Wirken in uns mächtig. Und so können wir sagen, Herr, wirke du weiter. Im Dienst, weißt du, manche könnten sagen, Roger, du bist ein positiver Mensch, weil du Amerikaner bist. Denn viele Amerikaner sprechen so rosenrot positiv, es ist nicht mehr realistisch. Das, was hier gesagt ist heute, hat nichts mit Amerika zu tun. Viele Amerikaner sind nicht so. Es ist die Tendenz, abfällig und ätzend und angreifend gegen andere zu sprechen. Und weißt du, was draußen in der Gesellschaft geschieht, sollte in der Gesellschaft bleiben. Wir sollten Einfluss haben darauf. Aber ich merkte durch die Präsidentwahlkampagne von 4 oder 5 in den letzten 28 Jahren auf dem Campus in unserer Schule, die Redequalität von Christen verschlechtert sich während der Wahlkampagne. Denn dort schmeißen sie Schlamm aufeinander, noch und nöcher. Und man denkt, okay, wenn sie das öffentlich tun können, können wir das auch hier tun. Sie haben dabei vergessen, was in Epheser 4, Vers 29 steht. In Epheser 4, Vers 29, da sagt Paulus, gerade dieser Paulus, dessen Zunge gebraucht wurde für so viele Schmähungen, Paulus sagt, Epheser 4, 29, kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Nichts Negatives, ausschließlich nur Erbauendes. Wenn Christen nur diesen einen Vers zu Herzen nehmen würden und ausleben würden, wäre unsere Gemeinde, unser Gemeindeleben total geändert, nicht wahr? Und ich denke, es ist wichtig, dass wir lernen, diesen Vers, Epheser 4, Vers 29, diesen Vers auswendig. Ich habe einen Vorschlag. Schreib es auf ein Zettelchen und kleb es an den Spiegel im Bad. Und beim Rasieren oder beim Kämmen oder beim was auch immer, lies es täglich, bis es sitzt. Und wenn es einen Monat braucht, dass du es auswendig sagen kannst. Kein schlechtes Wort soll aus meinem Mund kommen, sondern nur, was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Paulus lebte so. Paulus lebte so, wo überall er war, erbauende Worte anzubringen. Nun, was ist Leiterschaft? Leiterschaft ist Einfluss, inspirierender Einfluss. Und das inspiriert. Wenn wir Ausschau halten nach Gottes Wirken im Anderen und das dem Anderen sagen, dass wir sehen und hinterherum auch frei sind, das Anderen zu sagen, dass Gott am Werk ist in dir, das erbaut die Gemeinschaft, das erbaut die Vertrauensbeziehung, die wir haben zueinander. So änderte das mein Leben. Eine Phrase habe ich vergessen. In 2. Korinther 7, 1. Korinther 7 vielmehr, an dem Ende von dem Vers, am Ende von dem Abschnitt, den ich gelesen habe, sagt Paulus, ich freue mich, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Ich freue mich, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Als ich den Vers las, stellte ich folgende Frage. Wann habe ich das meiner Frau das letzte Mal mitgeteilt? Ich sagte 1. Korinther, es war 2. Korinther 7. Ja, Fehler gemacht. Ich dachte eben, irgendwas stimmt nicht. Wann habe ich das letzte Mal so geredet mit meinen Kindern? Ich freue mich, dass ich mich in allem auf euch verlassen kann. Stattdessen wird oft gesagt, aus dir wird nichts. Du kommst zu nichts, du machst immer alles falsch. Und dieser Negativismus untergräbt, sägt durch das Werk Gottes und macht kaputt. Und es ist völlig egal, ob von 9000 Menschen 8900 es falsch machen. Wir Christen haben es anders zu machen. Egal, was aus draußen passiert, so dass wir positiv reden. Erbauend reden, erbauend denken und dann erbauend reden, dass das, was aus unserem Mund kommt, Gott verherrlicht. In meiner Kindheit und Jugend, wir endeten jede Jugendstunde mit diesem Vers. Lass die Worte meines Lippens und die Gedanken meines Herzens dir wohlgefällig sein, du Herr, mein Herr und mein Erlöser. 19, Vers 19 ist es, Psalm 19, Vers 14. Psalm 19, Vers 14, danke. Lass die Worte meines Mundes und die Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, mein Fels, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Psalm 19, Vers 14. Jeden Sonntagabend endeten wir die Stunde, die alte Dame in den 80er Jahren, alte Dame, 80 Jahre alt und sagte uns kleinen Kindern, sagen wir unseren Vers auf. Das ist ein Vers fürs Leben. Die Gedanken meines Herzens, die Worte meines Mundes, Gott wohlgefällig sein. Ich bitte, dass wir uns erheben zum Gebet. Vater im Himmel, dir allein gebührt Lob, Preis und Ehre. Diese geistlichen Prinzipien, einmal zu wissen, wer ich bin in Jesus, Jesus als Mittelpunkt meines Lebens, Kern und Inhalt meines Wesens, nimmt eigentlich die Notwendigkeit völlig fern, mich zu verteidigen aus irgendeinem Grund, sondern du bist meine Mitte. Und Herr, hilf, dass wir dich suchen im Anderen, dein Wirken im Anderen suchen und bereit sind, das dem anderen zu sagen und auch anderen hintenherum positiv übereinander zu reden, erbauend, hilft, dass Schmähungsworte aufhören, Schmähungsgedanken in unseren Herzen aufhören, dass wir neu regeneriert werden in unsere Gedankenwelt durch deinen guten Heiligen Geist. Wir preisen dich und beten dich an und rühmen deinen heiligen Namen für diese kostbaren Stunden zusammen. Und freuen uns, Herr, wenn wir hier unten auf Erden uns alle in dieser Form nicht wiedersehen, dass wir die Zuversicht haben, wir dürfen einander begegnen im Himmel. Welch eine Zuversicht, welch eine Hoffnung, welch eine Freude. Anbetung sei dir, Herr, für dieses große Vorrecht, diese Zuversicht zu genießen, weil wir deine Kinder sind. In Jesu Namen. Amen.